Wir wollen aus dem 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11 miteinander lesen. 2. Korinther 1, die Verse 1 bis 11. Dieser Brief ist von Paulus, der durch Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, und von seinem Mitarbeiter Timotheus. Wir wenden uns an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Gläubigen in Griechenland. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Gepriesen sei der Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Und wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchgemacht haben. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, so dass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen, doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und tatsächlich, er hat uns aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Denn ihr betet ja für uns und viele werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns Ermutigung, Lehre und Leben ist. Und ich danke dir echt für die Perspektive, die uns dein Wort aufschließt. Wir möchten darin graben und forschen, um geistlich weiter zu wachsen, reif zu werden und uns von dir füllen zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Der Abschnitt, auch der Brief, den Paulus da schreibt mit Timotheus zusammen, der beginnt so: Dieser Brief ist von Paulus, der durch Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde. Paulus ist sich seiner Identität in Christus bewusst. Er weiß, von wem er berufen wurde. Wissen wir, zu was wir berufen sind und wer uns berufen hat? Sind wir uns dessen bewusst? Klar kann jetzt einer die einfachste, wir sind berufen, dass wir als Kinder Gottes in den Himmel kommen. Das ist eine ganz klare Berufung, die jedem Menschen zugesprochen ist. Ergreifen wir diese Berufung. Aber dann gibt's ja auch noch Berufungen, die bei Paulus geht's darauf hin. Er sagt, ich bin als Apostel berufen. So wie der Torben Friese, der ja auch als Apostel nach Argentinien berufen ist. Apostel ist ja nur das hebräische Wort von Missionar und meint ja Gesandter, als Gesandter wohin gerufen. Paulus ist sich der Identität in Christus bewusst und dass er von ihm berufen wurde. Wie gut ist es, wenn wir uns dessen echt bewusst machen, wofür lebe ich? Wofür ist mein Herzschlag? Was macht mich aus? Warum bin ich, wo ich bin? Und welchen Job habe ich da? Und wisst ihr, ich kann euch sagen, natürlich wollten wir ein schönes Erlebnis, schönen Urlaub erleben. Aber gleichzeitig war jedes Mal die Berufung, die ich in mir gespürt habt die, dass wenn wir in Begegnung mit Menschen sind, dass es eine gute Begegnung wird. Und dass es eine wertvolle, wertschätzende Begegnung ist. Und dass wir bleibende Erfahrungen, Erinnerungen auch haben mit Begegnung mit anderen Menschen. Und es war so grandios. Wir hatten teilweise Menschen nur für 2 Stunden, 1,5 Stunden auf unserem Weg als Wegbegleiter gehabt. Und es war so grandios, besonders und intensiv, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt E-Mails austauschen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann treffen wir uns mal. Weil wir beide gemerkt haben, da ist was da an wertschätzendem Gegenüber. Und von seinem Mitarbeiter geht der Brief weiter, Timotheus, wir wenden uns an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Gläubigen in Griechenland. Wem wendest du dich zu oder wenden wir uns von Menschen nur ab? Paulus wendet sich mit Segensgrüße und mit Lehre der Gemeinde zu. Und das ist so echt genial. Wende dich nicht Menschen ab, sondern wende dich zu. Mach das, was du machst, auch im Blick und in Hinführung, in Ermutigung für Gemeinde und für die Gemeinde Jesu. Wie viel Leute erleben, und es ist so leicht, in der Gemeinde auf Rust zu kriegen. Da musst du noch nicht mal fest angestellt sein oder sonst was. Was ich für Jesus mache, kann und wird irgendwann Frust erzeugen. Und ich werde auf die Probe gestellt, ob und mit welcher Motivation habe ich's gemacht und mache ich weiter oder schmeiß ich's hin. Und dann lesen wir in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist Ursprung aller Barmherzigkeiten, der Gott, der uns tröstet. Und das ist für mich so begeisternd. Man kann einerseits sagen, okay, das ist einfach Paulus seinen Schreibstil, so beginnt er einen Brief. Und gleichzeitig muss man einfach feststellen, es ist ja auch eine Gewohnheit. Und wenn er sich an die Gemeinde wendet, dann wendet er sich zuerst mal an Jesus selber, an unseren Gott und Schöpfer. Und er beginnt erst mal mit Lobpreis. Vielleicht wunderst du dich und denkst manchmal, eigentlich könnte ich doch erst um 10:30 oder 11:15 kommen, dann ist der Lobpreis rum, weil mir bringt das nichts. Ich bin mit der Predigt mehr als zufrieden. Das ist für mich Kost, ansonsten da dieses Rumgesinge und Wiederholen und die Emotionalität, die der eine oder andere hat, das brauche ich nicht. Und wenn die dann nur anfangen würden mit Fahnenwehen oder sowas, dann wäre es bei mir eh rum. Paulus beginnt erstmal mit Lobpreis. Wenn wir was machen, Leute, lass es uns erstmal im Lobpreis machen. Erstmal in der Dankbarkeit, in der Perspektive. Die erste Connection ist, nach oben. Und dann, in Vers 4 heißt, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Und jetzt ist Folgendes für mich. Es ist sicher 20 Jahre her, da war das noch viel mehr so, die Schlagwörter, komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr und siegreich durchs Leben. Und da gibt's am besten amerikanische Prediger rauf und runter, die nie krank wurden und wo alles gut läuft, weil sie immer die richtigen Sachen bekennen und dadurch gesund, erfolgreich und reich sind und was weiß ich was alles. Ich höre beim Paulus raus, dass er Schwierigkeiten hatte. Das ist nichts Unnormales, Schwierigkeiten zu haben. Es wäre andersrum eher unnormal, wenn das Leben wirklich so entspannt laufen würde. Entspannt im Sinne von keinen Herausforderungen. Da kommen wir gleich noch drauf. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Also ich höre raus, Paulus kennt Schwierigkeiten und hat Schwierigkeiten. Und dass sein Leben nicht problemlos läuft. Aber er berichtet auch, dass er in allem Trost erfährt. Und Paulus sieht sogar noch einen Sinn darin, damit wir andere trösten können. Und ich bin echt der Überzeugung, das ist doch komplett was anderes, als wir Menschen, zumindest so in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Gesellschaft, wo ich mich befinde, auch so bei uns in der Gemeinde, es ist komplett anders, als wir eigentlich ticken. Wir würden meinen, hätte ich doch mal keine Probleme, dann könnte ich mich den anderen besser zuwenden. Kennt ihr das? Hätte ich doch mal keine Probleme, dann könnte ich mich den anderen viel besser zuwenden. Und was ist das Resultat? Manchmal tun wir denn, wenn Probleme da sind, sie entweder totschweigen, wegleugnen oder preis dem Herrn, alles ist gut, Jesus ist bei mir. Oder wir drehen uns sowas von um uns selber, so nach dem Motto, hey Leute, ich bin in so einer Problematik drin, jetzt muss ich mich erstmal um mich selber kümmern. Wisst ihr, das ist klar, wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern, an verschiedenen Phasen unseres Lebens. Also ich kümmere mich erstmal um mich selber, wenn ich morgens aufstehe, ins Bad gehe und mich frisch mache, da kümmere ich mich erstmal um mich selber. Es ist auch so, und das, wir sind ja jetzt 10-mal geflogen, ich habe jedes Mal die Sicherheitsunterweisung trotzdem mit angeguckt, obwohl ich es schon echt kenne. Eigentlich kann ich jetzt selber schon dieses und all die Bewegungen und so. Das kann ich jetzt wirklich gut machen. Also andererseits ist es so, dass rüberkommt, wenn je diese Sauerstoffmasken runtergehen, dann bitte guck erst, dass bei dir die Maske richtig sitzt und dann hilf den anderen. Also sich um sich selber erstmal kümmern, ist ein wichtiger Aspekt, der aber nicht zu einer Lebensgewohnheit und zu einem und zeitlich ungesund ausgedehnt werden soll. Weil manch einer kreiselt so durchs Leben herum und hält sich so auch in Bewegung, aber verliert total den Überblick und den Blick zu den anderen Menschen hin. Ich kann das nicht bewerten. Und selbst wenn es mir manchmal auch passiert, dass ich von meiner Einschätzung denke, der sollte sich da jetzt nicht so sehr um sich selber drehen, das kann ich ja nicht bewerten. Und dann möchte ich uns auch ermutigen, dass wir nicht andere bewerten. Aber überprüf und bewerte du dich selber. Drehe ich mich um mich oder wie sieht's aus? Nehme ich die Probleme dankbar insofern wahr, dass ich sage, die Probleme sind da, damit Gott mich tröstet. Mich begeistert es, an unserer kleinen Zoe das zu bemerken. Die Zoe hat ein Leben, das echt geplagt ist von Problemen, von Hindernissen, von Stürzen, von Hinfallen, von Schmerz, von Leid und von nicht das bekommen, was sie haben will. Das ist für sie eigentlich, der Alltag ist eigentlich echt negativ. Wenn dann nicht permanent auch dieser Trost da wäre. Weil wir sind ja nicht die überbemutternden Küken, das habt ihr ja schon gemerkt, die da bei jedem, die sie da verhätscheln, sondern eine gesunde Selbstständigkeit führen wollen. Und gleichzeitig zu merken, wenn da ein Schmerz da ist, dann kriegt die warme, tröstende Nähe, die sie braucht, um wieder fit zu werden für neue Abenteuer, von wieder losreisen, von sich neu auf die Entdeckungsreise zu begeben. Paulus kennt Schwierigkeiten, aber er berichtet, dass er in allem Trost erfährt. Richtige Haltung wäre, und das wäre mir so ein Anliegen, für mich selber so zu reagieren, und ich wünsche euch, das so zu reagieren. Wenn Herausforderungen da sind und ihr merkt, das nimmt mich jetzt echt mit, dass ihr euch nicht rauszieht und sagt, ich bleibe jetzt auch mal eine Zeit lang der Gemeinde fern, weil mit den Problemen kann ich ja niemandem mehr helfen. Sondern indem du dich auch Gott da stellst und sagst, ich habe hier eine Not, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und wie kann ich mich noch daran erinnern, wie sich der Lasso damals auch, wo er seinen Job verloren hatte, wo er echt gesagt hat, Leute, gerade im Leitungsteam, ist ja schon eine Weile her und ich glaube, ihr habt deine Erlaubnis, das zu sagen. Mir geht's gerade so und ich bin froh, jetzt hier zu sein, weil ich brauche eure Gebetsunterstützung, weil ich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Einfache Lösung wäre zu sagen, das ist mir zu peinlich, das möchte ich noch nicht mal, dass das die Leute wissen, drum nehme ich mich jetzt raus und wenn ich den neuen Job hätte, am besten einen, der besser bezahlt ist, noch ein schöneres Auto habe und was nicht, dann präsentiere ich mich wieder und sage, wie doch der Herr gut war. Nee, lass uns doch auch authentisch sein, wenn wir mal durch das Tal gehen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal. Trost ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Die richtige Haltung meiner Meinung nach ist, ja, ich kenne Schwierigkeiten. Probleme sind ja nichts anderes als Dinge, die eine Lösung brauchen oder ein Kompromiss, je nachdem. Und manch ein Kompromiss bringen wir neue Probleme. Aber dass wir es nicht, das Problem nicht als Problem nehmen, um zu streiken, sondern um daraus die Herausforderung zu sehen, zu sagen, hier ist ein Problem, Herr, tröste mich. Und ich, wie sieht die Lösung aus? Ich kenne Schwierigkeiten, aber ich habe jemand, der mich jedes Mal tröstet, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Und dann heißt in Vers 5, ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Ich möchte, dass wir uns da echt auch ausstrecken und sagen, es wird Leiden für Christus kommen. Das bleibt nicht aus. Aber wie schön ist es, diesen Trost zu bekommen. Und dann will ich nochmal zurück auf die Zoe eingehen, was ihr alle erlebt habt, entweder in eurer eigenen Kindheit oder als Eltern oder wie es eigentlich im Idealfall laufen sollte. Wenn unsere Zoe nie was zustoßen würde, sie nie wirklich Schmerz erleiden würde, sie keine Enttäuschung oder Ähnliches erfahren würde, hätten wir nicht so intime Gemeinschaft. Das ist ein Hammer, weil es würde ja alles gut laufen. Sie wäre selbstständig, sie würde dann quasi wie in ihrer WG bei uns wohnen und so, Wäsche würde gewaschen und so. Knuddeln ist ja eh was Ätzendes, was ja nur die Eltern wollen. Nicht die Kinder im Wirklichen, aber dann, wenn Trost notwendig ist, kommt echt nicht. Lass, wenn der Schmerz kommt, lass echt Gott dein Tröster sein. Und du wirst Intimität und Nähe mit Gott vielleicht erfahren, wie noch nie in deinem Leben zuvor. Und das ist, was Paulus hier eigentlich beschreibt, was er, der große Macker, er, der große Macher, er, der doch in einer cholerischen Art und Weise den Leuten sagt, wie sie sich verhalten sollen und was richtig wäre, der sagt, und wisst ihr was, je mehr ich leide, desto mehr erlebe ich doch den Trost jedes Mal. Und das ermutigt, das ermutigt. Ich möchte uns da Mut machen, auch uns zu unseren Schwächen immer wieder zu stellen, eine Herausforderung, nicht zu einem Jammertal machen. Weißt du, es interessiert doch irgendwann keiner mehr, wenn ich immer über das gleiche wehklage. Aber wenn ich sag, so ist der momentane Zustand ist zeitlich jetzt nicht definiert auf 5 Minuten, kann ja auch bei jemandem mal echt eine Lebensphase sein, die wirklich dunkel ist, vielleicht auch mal Wochen, Monate oder Jahre. Ich habe von unserem Präses, Daniel Justus, seinem Vater beziehungsweise seiner Mutter gehört. Daniel Justus, seine Mutter, hatte über 5, 6, 7, 8 Jahre, hatte die so mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und es ging ihr so schlecht und es war für die Familie echt belastend, auch Gemeinde zu bauen. Sie waren dort in der Gemeinde, die Kinder haben nicht so sich so entwickelt, ihr wisst ja, wie der Daniel war. Und der ist ja kein Unschuldslamm gewesen. Und es war echt viel Sorge da. Und es gab so viele tolle Ratschläge von außen, was der Johannes Justus anders machen sollte, damit es seiner Frau wieder besser geht. Und sollte noch dies machen oder er sollte nicht so viel machen und so weiter. Und er sagte, ich habe ein inneres Zeugnis gehabt, dass Gott gesagt hat, halte diese Zeit durch und deine Frau wird stärker und stabiler und kräftiger als jemals zuvor. Und da an dem, vor eineinhalb Jahren, als er denn gewählt wurde zum Präses, er sagte, und schaut euch meine Frau an, sie blüht und sie ist schön und wir sind gemeinsam im Dienst und können kraftvoll vorangehen. Was für ein Hammer! Er hat Trost erlebt. Er hat auch in Trost in dieser dunklen Zeit erlebt. Und festgehalten an Jesus. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, sagt Paulus, aber auch von Gott getröstet werden. Und was sagt uns die Jahreslosung? Gott nahe zu sein ist mein Glück. In welcher Lebensphase sagt es jemand? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich sage euch, Zoe sagt, Mama und Papa nahe zu sein ist mein Glück, dann, wenn eigentlich echt Schmerz da ist. Wenn ich echt gerade braucht, dass ich bei jemand auf dem Schoß sitzen kann und wenn mir jemand über die Haare streichelt, mich einfach mal lieb hat mit meinem Schmerz. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und das beinhaltet echt, es kommen Herausforderungen im Leben, die sind nicht schön. Da gibt's eben den Verlust des Arbeitsplatzes, da gibt's den Verlust von wertvollen Freunden, von einer guten Bekannten aus Babenhausen ist vor 2 Wochen der Vater gestorben mit 84 und die hat mir auf den AB gesprochen. Sie hatte nämlich, ich habe euch gesagt, bitte wartet mit dem Sterben, bis ich wieder bin. Die wusste es nicht. Und ihr Vater ist gestorben und hätte gern gehabt, dass ich ihn beerdige. Und dann habe ich gleich zurückgerufen und habe ihr echt den auch einen Trost zugesprochen. So, weißt du, es ist echt genial, wie dein Papa die letzten Lebensjahre noch bei euch sein konnte, wie er echt auch Babysitter war mit seinen begrenzten Kräften. Und ich hätte ihn echt gern beerdigt. Einfach aus Wertschätzung euch gegenüber. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes, steht in Vers 8, wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Und dann sagt er in Vers 9, wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen, doch auf diese Weise haben wir gelernt, das ist ein wichtiger Satz, den haben wir hier ganz fett markiert, doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dem Tod ins Gesicht zu sehen. Wisst ihr, manche Probleme, da würde ich, wenn ich Gott wäre, also in meinem Leben, würde ich den vielen Problemen viel schneller eine Lösung anbieten. Kennt ihr das? Und da ist mir die zeitliche Begrenzung schon manchmal für ein paar Tagen viel zu lang. Ich würde es gern schneller gelöst bekommen. Und gleichzeitig kenne ich mich und darum kenne ich vielleicht auch euch, wie, was bin ich nicht für ein Macher, der aus eigener Kraft so viel machen kann. Aber erst da, wo es jetzt wirklich aussichtslos ist, wo ich das nicht mehr beeinflussen kann, wo mir die Fälle davon schwimmen, da fange ich an, dann das in Gottes Hand abzugeben und sag, oh, Jesus, guck, dass das irgendwie gut ausgeht. Ich hatte ja ein bisschen geschwitzt. Unsere Reise ging in Barcelona offiziell los, also mit British Airways. Also sind wir mit Lufthansa nach Barcelona geflogen. Der Umweg hat uns ungefähr 500 Euro pro Person gespart, was der Flug anging. Jetzt hatte ich das ja so geplant, nach guter menschlicher Manier, dass wir immer so circa 2,5 Stunden Aufenthalt hatten Wir sind in London angekommen am Donnerstag, morgen um 7. Jemand sagte noch, klappt da überhaupt alles, weil ja in Frankreich die Fluglotsen streiken. Wir sind ins Flugzeug eingestiegen in London um 7 Uhr und wussten, also 8 Uhr hier, jetzt wissen, 1,5 Stunden später sind wir in Barcelona, um 12.30 Uhr oder um 1 geht unser nächster Flieger, optimal. Und wir sitzen in dem Flugzeug, das Flugzeug verlässt das Gate, wir fahren los und so nach ungefähr 500 Meter stellt das Flugzeug ab und sagt, ja, also meine Damen und Herren, es ist halt so, in Frankreich streiken die Fluglotsen, aber auf dem Flughafen in London Heathrow gibt's nicht genügend Platz, drum mussten wir das Gate verlassen. Wir wissen nicht, wie lang es geht, wir werden jetzt einfach mal das Licht anmachen, das Abschnallzeiger weg, Getränke ausgeben und hoffen, dass wir vielleicht innerhalb der nächsten Stunde losfliegen können. Es kann aber durchaus auch länger gehen. Und ich dachte mir, hey, das geht gar nicht, mein Zeitplan. Der Flug wartet ja nicht auf mich. Vor allem sagt er, was geht es mich an? Ihr seid mit einer anderen Gesellschaft geflogen, das gehört dir nicht zusammen zu einer Reise. Das ist ein kleines Problem. Wisst ihr, es war ein kleines Problem. Und gleichzeitig merke ich, ich bin ohnmächtig an dieser Situation. Ich sitze im Flugzeug, ich kann nicht mehr aussteigen und sage, gut, dann nehme ich ein anderes Flugzeug, gebe mal das Gepäck raus, wir trampen heim. Ohnmächtig in dieser Situation. Und dann hast du so den Moment, dass du sagst, hey, Jesus, das musst jetzt echt du machen. Ich glaube, du hast vielleicht noch viel größere Probleme. Aber du kennst dieses Gefühl von Unmächtigkeit so sehr, dass du dann sagst, das ist jetzt zu groß, ich habe keinen Einfluss mehr, jetzt musst du machen. Und Paulus macht uns Mut, ist doch gut, wenn du solche unmögliche Situation erlebst, weil du dadurch lernst, nicht auf dich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Erst wenn es menschlich kein gesehen unmöglich ist, hören wir Menschen auf, auf eigene Stärken und Fähigkeiten zu hoffen, sondern auf Gott. Ich spare mir jetzt die letzten zwei Verse, die zu beleuchten möchte, aber Folgendes mitgeben. Sammle gute Erfahrungen und behalte sie im Herzen. Sammle gute Erfahrungen mit Gott in dem Schmerz, in der Not, in der Herausforderung, die du hast. Und dreh dich nicht wie ein Kreisel um dich selber, sondern sei im Fokus, im Blick auf dich. Nachdem sich die Zoe diesen Kopf angeschlagen hatte auf der Überfahrt bei diesem Wellengang, bis dahin fand ich es sehr toll, weil es wie eine Achterbahn war. Danach wurde ich seekrank und dachte mir, ich halte es jetzt nicht länger aus. Ich muss mir jetzt irgendwo hinbegeben. Musste kurz einen Umweg über die Toilette machen. Und da hing einer über dem Waschbecken und hat so sich versucht, Luft zu verschaffen. Und ich dachte mir, das würde ich jetzt überhaupt nicht machen. Bin raus an die frische Luft, hab gen Himmel geschaut, mir einen fixen Punkt von Wolken anvisiert und gesagt, da blicke ich hin und dadurch ist meine Konstante. Und wisst ihr, manch einer, dem es wirklich schlecht geht, der meint, er ist über dem Waschbecken oder im Klo am besten aufgehoben. Aber ich sag dir, wenn es wirklich dir zum Kotzen ist, dann blick auf Jesus. Nimm ihn als Konstante, nimm ihn als den Blick, von wo aus dir auch manche Krankheit und manches müssen wir einfach aushalten. Erst als wir in ruhiges Gewässer wieder gefahren sind, war ich wieder gesund. Schwierigkeiten kommen, abschließende Zusammenfassung. Wie gehe ich damit um? Zurückziehen oder Trost von Gott empfangen? Damit ich andere trösten kann, weil er der Ursprung alles Trostes ist. Und vom letzten Vers, den ich doch nochmal hier berücksichtigen muss, denn ihr betet ja für uns, und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Nicht müde werden, nämlich im Beten. Und so wie der Lasser der Sech gesagt hat, hey, wir haben doch dafür gebetet, dass die Jochams gesund zurückkommen. Jetzt sind sie es und wir sind überrascht. Nee, wir sollten echt dankbar sein, weil es echt nicht selbstverständlich ist. Aber Gott hat Gebete erhört. Und das, obwohl wir eben über 40.000 Kilometer geflogen sind und 3.600 Kilometer im Auto auf der falschen Seite gefahren sind. Immer wenn ich irgendwo losgefahren bin, sind mir Leute auf meiner Seite entgegengekommen, bis ich gemerkt habe, ich bin ja auf dem Rechtsverkehr, muss ja Straßenseite wechseln. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Ermutigung bist und des Trostes. Und ich danke dir, dass wir echt als Gemeinde wieder beieinander sind, dass wir hier sein dürfen, dass du uns nach Babenhausen gestellt hast. Und ich bete echt, dass jeder von uns in den Herausforderungen, den Problemen, den Nöten, in dem schwarzen Stein, den wir noch festhalten oder der uns festhält, nicht verharren, sondern ihn loslassen, um auf dich zu blicken. Du, der du den Trost gibst, du, der du die Ermutigung gibst, du, der du die Lösung bist. In Jesu Namen. In Jesu Namen danke ich dir, dass dein Heiliger Geist weiterwirkt in der kommenden Woche. Amen.